Feinschmeckertouren Folge 424.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Willkommen zur heutigen Episode. Wir sind im Weingut Noll in Buggingen-Seefelden im Markgräflerland und da tauchen wir ein in die faszinierende Geschichte dieses Weinguts, nämlich vom Ursprung bis heute. Du erfährst in dieser Episode, wie hier traditionelle und moderne Methoden der Weinbereitung harmonieren und welche Rebsorten das Terroir hervorbringt. Außerdem hörst du Fabian Noll, den Inhaber dieses Weingutes. Er ist Bachelor Weinbau und Önologie von der Berufung her, von seinem Beruf her. Und er wird dir ein bisschen was über das Weingut erzählen. Wir werden den einen oder anderen Weißwein hier verkosten und einen Rotwein. Und natürlich hörst du von uns, wie uns diese Weine schmecken, zu was die passen und ob die Weine vielleicht auch für dich welche sind, die du gerne mal in ein Glas eingießt. Also, hab Spaß dabei und jetzt geht's los.
Ja, und wir stehen jetzt hier im Hof unter dem Schatten eines Weinprobier- und Spargelverkaufsstandes. Ganz nett, viel Holz, ja, ein typischer kleiner landwirtschaftlicher Betrieb. Und bei uns ist Fabian Noll, die junge Generation. Das Weingut ist ja 1987 gegründet worden, habe ich gelesen. Sie sehen tatsächlich noch ein bisschen jünger aus. Wie sind Sie denn zum Wein gekommen? Wie sind Sie hier eingestiegen?
Ja, hallo, grüße Sie. Ich bin die zweite Generation und in das elterliche Weingut schon eingestiegen. Ich hatte die Möglichkeit, ein duales Studium zu machen in Neustadt an der Weinstraße. Das war dann in Verbindung mit Auslandsaufenthalten in den USA und in Australien und hatte dort die Möglichkeit, Expertise zu sammeln. Dann war es so die Überlegung, steigt man direkt ins Weingut ein oder geht man erst noch 2-3 Jahre in andere Weingüter? Ich habe für mich dann beschlossen, das Weingut weiterzuentwickeln. Zusammen mit den Eltern, die sind auch noch ein bisschen jünger, unterstützen mich dabei auch noch tatkräftig und konnte einfach so das Weingut wachsen lassen.
Können Sie vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen was auch erzählen über das Weingut an sich? Also welche Philosophie verbirgt sich hinter dem Weingut? Was für eine Art Weine kann man bei Ihnen finden?
Es ist natürlich so, als kleines Weingut hat man die Möglichkeit, entweder groß zu sein, also groß sein zu wollen, oder man geht in Richtung der Premium-Weine. Und bei uns war es dann doch die Überlegung, qualitativ hochwertige Weine zu machen. Das heißt, wir haben zwar 20 Hektar, davon bauen wir teilweise aber nur aus, also auf Flasche. Das ist natürlich auf einem sehr hohen Niveau als kleines Weingut. Das heißt, bei uns ist alles Handlese. Er wird alles als ganze Trauben gepresst, dann geht's in die Spontangärung und im Optimalfall dann auch ins Barrique-Fass für die Reifung.
Ja, wir sind jetzt hier im Markgräfler Land mittendrin, also der äußerste südwestlichste Zipfel Deutschlands und ja, sieht man ja heute auch, die Sonne scheint, blauer Himmel, sehr warmes Wetter. Was sind denn hier so die typischen Rebsorten, die man hier findet?
Typisch fürs Markgräfland ist der Gutedel. Der kam vor über 300 Jahren durch den Markgraf von Baden zu uns in die Region und bei uns findet er optimale Bedingungen mit den tiefgründigen Böden. Ursprünglich war es eine Tafeltraube, deshalb ist sie auch sehr reichtragend und bringt sehr frische Weine hervor. Hat weniger Alkohol in der Regel, weniger Säure und ist eigentlich ein schöner, süffiger Wein. Und bei uns war dann die Überlegung, wie machen wir quasi aus dem Gutedel was Besonderes, weil es ist natürlich unser Alleinstellungsmerkmal. Und so haben wir mittlerweile 4-5 verschiedene Weine, Sekte vom Gutedel. Einmal den Basis, den Gutswein, leicht frisch im Edelstall ausgebaut, aber trotzdem auch spontan schon. Dann den Chasselas im Holzfass ausgebaut und einen auf der Maische vergorenen Chasselas, etwas kräftiger. Wobei das Besondere bei dem ist wiederum, dass er nur 11 Volumenprozent hat und ein Sekt vom Gutedel, was ganz Besonderes. Und so hat man quasi die typische Rebsorte, die man natürlich dann auch in ganz Deutschland vertreibt, in einer Breite, die man vor 20, 30 Jahren sich nicht vorstellen konnte.
Sie haben jetzt betont, dass die Weine spontan vergoren sind. Was bedeutet das konkret?
Also, ich sag mal ganz provokant, back to the roots. Das heißt, früher kam die Traube auf die Kelter, auf eine Korbpresse, das heißt, wurde schonend gepresst. Und der Saft war relativ klar, weil lange Ablaufwege, und wurde nicht nochmal vorgeklärt. Wir machen das ähnlich wie früher, weil die Züchtungen sind natürlich auch so alt. Das heißt, die Weine, die Trauben haben das Potenzial, gute Weine entstehen zu lassen in der alten Machart. Und Spontangärung heißt dann wiederum, keine Reinzuchthefe zuzugeben. Das ist natürlich ein Für und Wider. Reinzuchthefen sind so gezüchtet worden, um möglichst viel Aroma in den Wein zu bekommen. Das heißt, ich habe beim Riesling mehr Pfirsich, beim Grauburgunder mehr Apfel. Aber es ist natürlich dann schon mehr geprägt von der Primäraromatik. Und bei der Spontangärung lässt man alles weg. Das heißt, es finden auch andere Prozesse statt durch Bakterien. Viel komplexer, vielschichtiger sind die Weine, aber nicht so fruchtig. Und das heißt auch nicht so beliebig.
Ja, das finde ich ja echt spannend. Also es ist ja quasi so eine Art, naja, Naturwein ist vielleicht falsch, die anderen sind ja auch nicht unnatürlich, aber das Werden des Weines ist eigentlich völlig natürlich und spiegelt ja dann auch wirklich das Terroir, einfach den Weinberg, weil das kommt ja alles dann aus dem Weinberg, die Hefen, die auf den Trauben dabei sind. Das heißt, das wird auch wahrscheinlich in den Jahrgängen durchaus unterschiedlich sein.
Die Unterschiede in den Jahrgängen sind eher durch das Wetter verursacht. Tatsächlich ist es so, dass die Hefe kommt zwar ganz ursprünglich aus dem Weinberg, aber der Keller hat seine eigene Flora. Das heißt, in jedem Winkel versteckt sich irgendwo eine Hefe oder ein Bakterium, das halt typisch ist für einen Wein. Und so hat man quasi die Kultur im Keller, die den Wein prägt. Und deswegen sind die Jahrgangsunterschiede dahingehend eher durch das Wetter und die Witterung zu sehen, ja.
Sie haben uns ja jetzt schon mal den ersten Gutedel eingeschenkt ins Glas. Gutedel trocken, der steht hier auf der Liste mit 12,5% Volumenalkohol. Also eher ein leichterer, würde man heute sagen, wobei leicht auch gerne bei 10% ja heute anfängt. Ja. Wie würden Sie denn jetzt diesen Wein beschreiben?
Also Gutedel hat immer etwas Nussiges, Mirabelle, Melone, eher milde Aromen. Ist ein idealer Begleiter zu Käse und zu Käsegerichten oder zu Risotto. Er ist nicht so schwer, er hat nicht so viel Gerbstoffe. Und früher war es auch der Wein, den man gern den Diabetikern empfohlen hat, weil er ganz trocken ausgebaut wurde. Aber man darf natürlich keine gesundheitsbezogenen Angaben mehr machen.
Ja, also ja, 12,5 Tina, das ist ein leichter Wein, natürlich. Also 10%, das ist ja...
Ja, also das ist immer ein Für und Wider zu sagen. Also beim Gutedel wird normalerweise chaptalisiert, das heißt mit Zucker der Alkohol erhöht. Und beim Gutedel schauen wir dann, dass wir so um die 12% liegen. Das war jetzt noch 23, das war ein relativ warmer Jahrgang. 24 haben wir eher 12, genau.
Mhm. Also ich mag diese Rebsorte sehr, weil ich habe Cousinen in der Schweiz. Da heißt der Fondant und das zum Käsefondue, perfekt. Chasselas ist ja auch ein Synonym. Von daher bin ich gespannt.
Also es gibt für die Rebe Gutedel gibt's unzählige Synonyme. Über Chasselas, Fondant und in wie gesagt, es war ja als Tafeltraube bekannt. Das heißt, es gibt es quasi in jedem Land auch in geringen Mengen. Mhm. Und da hat jedes Land und jede Region seine eigenen Begriffe für die Rebsorte.
Das ist ja interessant. Das heißt, in vielen Ländern wird gar kein Wein draus gemacht, was sehr schade ist, aber für Sie natürlich gut, weil dann haben Sie ein Alleinstellungsmerkmal. Ich finde den Wein richtig gut. Richtig schön, unkompliziert, ja. Eine tolle Aromatik, finde das, ne? Ich habe auch so ein bisschen Apfel hatte ich in der Nase, aber gut, das ist ja alles immer so ein bisschen subjektiv, aber...
Ja, also Geschmack ist natürlich immer subjektiv. Es fängt alles mit Assoziationen zusammen. Ein anderer könnte vielleicht dann noch was Würziges rausriechen oder kräutrig. Es sind schon vielschichtige Weine, die mir machen.
Das ist genau, das ist der Punkt, das hatten Sie ja schon eingangs erwähnt und ich glaube, das ist hier schon mal der erste Beweis dafür. Ja, jetzt bin ich gespannt auf den zweiten, auf den Chasselas.
Genau, also wir haben den 24er Chasseler Trocken-Ortswein, haben sie im Glas. Den haben wir schon rausgebracht als 24er. Normalerweise wäre der eher so im Sommer abgefüllt worden, aber der war dann schon ausverkauft, der Jahrgang. Deswegen haben wir den auf die Flasche gebracht. Das Besondere bei den Ortsweinen bei uns ist, dass alle konsequent im Barrique-Fass ausgebaut werden und man somit auch die schnellere Reife hat. Und vielleicht um das Thema Spontangärung aufzugreifen, ist natürlich schon mit Risiken behaftet. Das heißt, es kann auch was Negatives passieren im Wein. Also größtes Risiko ist die Gefahr, dass er nicht zu Ende vergärt. Das heißt, viele Weingüter, die spontan vergären, haben auch höhere Restzuckergehalte. Aber da kann man wiederum entgegenwirken, indem man wärmer vergärt. Und somit hat man dann auch geringe Restzuckergehalte.
Spannend, weil der hat ja jetzt auch nur 1 Gramm Restzucker, das ist ja eigentlich nichts.
Ja.
Trotzdem finde ich auch bei diesem Wein jetzt sehr angenehm. Ne? Ich meine, der hat halt, die Rebe hat wenig Säure, das ist für uns, Tina, ja optimal. Wir würden Riesling mögen, aber wir vertragen die Säure nicht.
Ja, ja.
Und deshalb ist der Gutedel eine der Rebsorten im weißen Bereich, die einfach für uns super passend sind.
Natürlich auch sehr eigenständig. Also es gibt keine Traubenfamilie, die dem nahe kommt eigentlich. Und es ist eine uralte Rebsorte. Es gibt schon über 2000 Jahre, spricht man von der Rebsorte.
Und dieser Wein war jetzt also tatsächlich im Barrique?
Genau. Also Gutedel, da mild, da relativ schwach im Körper, verträgt natürlich nicht viel neues Holz. Das heißt, wir haben vor den 8 Jahren, 17 bin ich dazugekommen ins Weingut und da ging es los mit den Barrique-Fässern. Da haben wir erstmal dann Chardonnay, Grauburgunder, Weißburgunder im Barrique-Fass gehabt und haben uns dann langsam vorgetastet zum Chasseler und können jetzt quasi mit den gebrauchten Holzfässern sehr, sehr schöne Chasseler erzeugen.
Ja, das finde ich spannend, weil man schmeckt es, also ich kann sagen, ich schmecke es kaum. Also für mich gibt es einen super Boden, auf dem sich der Wein dann eben sonst ausbreitet. Ich finde es ganz spannend.
Ja, Tina, ich finde, dass du das Holz in der Nase sehr deutlich präsent hast. Ja, aber tatsächlich, mir geht es so wie dir, am Gaumen ist es sehr dezent und zwar sehr angenehm, schön dezent. Also ein kleiner Rahmen für ein großes Bild, nicht so wie oft woanders, wo dann total overoaked wird und das Holz den Wein völlig erschlägt.
Sie haben ja noch viel mehr Weine auf Ihrer Liste, habe ich gesehen. Wenn man bei Ihnen ist, was muss man oder welchen Wein sollte man auf jeden Fall auch noch probieren?
Also, das Markgräfeland ist ja quasi der südlichste Zipfel von Baden. Und Baden steht klassisch für die Burgunder, Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder. Und das heißt, es sind natürlich auch die Hauptrebsorten bei uns. Und wir haben quasi die Herausforderung, wir haben einmal den Gutedel als Alleinstellungsmerkmal und daneben noch die Burgunder-Rebsorten. Das heißt, ein Strauß an Rebsorten, an Möglichkeiten. Und für uns war die Überlegung, einen Wein zu machen, der exemplarisch für den Stil und für die Weinstilistik des Weinguts steht. Und deswegen haben wir eine Cuvée kreiert aus Grauburgunder, Weißburgunder und Chardonnay. In unserem Fall den Cuvée Grau-Weiß. Da haben wir dann auch sowohl Edelstahl als auch Barrique-Fässer miteinander verschnitten. Das heißt, wir haben schon einen komplexeren Wein, aber den angesiedelt im Gutsweinbereich.
Ich finde, den wollen wir unbedingt probieren.
Also, nach den ersten 2 Schlücken und natürlich erstmal nach der Nase, finde ich, ist ihn da ein sehr guter Vertreter oder ein sehr guter, typischer Vertreter für die Region gelungen. Ich finde, das ist eine tolle Cuvée, die sehr komplex ist. Naja, man merkt einfach den Grauburgunder erstmal, der natürlich ja meistens ein bisschen hervorsticht, weil er einfach kräftiger ist als der Weißburgunder. Also da diese Apfelnoten und aber er hat auch natürlich aus dem Holz, finde ich, auch hier wieder sehr schön eingebunden. Ein bisschen diese vanilligen Noten natürlich, aber ist schön dezent, also nichts irgendwie, was hier absolut hervorsticht, sondern auch hier wieder eine schöne breite Palette an Aromen.
vor allem das Würzige. Das ist das, was ich im Mund habe. Und weil du auch sagst, breite Aromen, tatsächlich macht er sich auch ziemlich breit bei mir im Mund. Das ist schon eine Weile her, dass ich da mal einen Schluck davon genommen habe und ich habe den immer noch ziemlich präsent. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zur Region, in der wir uns ja jetzt befinden. Weinregionen gibt es ja viel, auch in Deutschland. Aber was ist denn so das Besondere an dieser Region hier, Herr Noll?
Also zum einen die Rebsorte. Wie gesagt, der Gutedel ist unsere Hauptrebsorte. Es gibt eigentlich auch keinen Riesling bei uns in der Region. Das ist kaum existent. Und wir haben das Besondere, wir sind quasi zwischen Schwarzwald und Rhein. An der Wetterseite. Wir haben relativ viele Niederschläge, aber durch die Nähe zu Frankreich auch mit den höchsten Temperaturen in ganz Deutschland. Das heißt Wärme und Regen und das ist ideal für den Weinbau.
Ja, ich habe irgendwo mal gelesen, da gibt es ja so eine, da kommen ja irgendwelche Winde oder warme Luftmassen so vom Mittelmeer hier hoch durch so eine burgundische Pforte oder sowas heißt das?
Genau, also wenn man quasi ein bisschen den Schwarzwald hochgeht, sieht man auch die Burgunder Pforte. Das ist quasi die Enge zwischen den Vogesen und dem Jura. Und da haben wir unseren südwestlichen Einfluss her. Und da kommt quasi das Wetter oder wir haben dann nördlichen Einfluss. Und wie gesagt, die Kühle vom Schwarzwald hilft dem Wein. Und die Weinberge, die erstrecken sich quasi so leicht hügelig bis an den Schwarzwald ran.
Was mich jetzt noch interessiert, ist der Muscateller, den Sie ja auch anbieten. Bevor wir zum Rotwein kommen, weil ich finde, das sollten wir ja auch unbedingt mindestens mal einen probieren. Burkhard, was meinst du?
Würde ich schon sehr gerne tun.
Wow, dieser Muscateller ist echt umwerfend. Also umwerfend im Sinne von, dass ich meine Nase in dieses Glas gehalten habe und mich direkt an ein Eis erinnert habe. An ein Eis, welches außen ganz orange ist. Solero, glaub, heißt es. Und es ist Mango. Und diese Frucht, die habe ich hier ganz präsent in der Nase, aber auch noch mehr. Also tatsächlich auch so ein bisschen Litschi, ein bisschen Rose. Und bevor ich jetzt vollends abdrifte mit meiner Schwärmerei, fragen wir doch lieber erstmal den Herrn Noll, wie er diesen Wein beschreibt.
Also von der Beschreibung her perfekt. Also da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Bei uns war dann die Überlegung, als wir eine Bouquet-Rebsorte machen wollten, hatten wir die Möglichkeit zwischen Muscatella und Gewürztraminer. Und Gewürztraminer hat relativ wenig Säure und war dann für uns raus, weil wir haben relativ warmes Wetter. Das heißt, wir brauchen die Säure. Und da war der Muscatella perfekt. Das Ziel war jetzt bei dem, den nicht so pappig werden zu lassen, sondern er soll noch eine schöne Säure dabei haben, eine schöne Struktur. Und es macht ihn quasi auch trinkig dann, weil Muscatella ist normalerweise so ein Sattmacher. Und ich finde es bei dem Wein wunderbar gelungen. Und was natürlich besonders ist bei der Machart von unseren Weinen, das Aroma kam jetzt erst innerhalb des letzten Jahres so ganz extrem raus. Das heißt, am Anfang war er nicht so fruchtig und jetzt wird er fruchtiger. Und das sieht man auch, dass die Machart, die ein Reifepotenzial bietet, die auch die Wertigkeit des Weins widerspiegelt.
Ja, das finde ich bei diesem Wein auch so spannend, dass der wirklich sehr spritzig, sehr frisch daherkommt. Und das macht ihn einfach, ja, so wie Sie sagen, echt richtig trinkig. Wenn ich mir jetzt so eine Flasche bei Ihnen kaufe, das ist ja aktuell der Jahrgang
2023.
Wie lange kann ich den dann bei mir daheim im Keller?
Ah, sicher noch 5 Jahre, auf jeden Fall.
Interessant.
Also wir haben ja als Verschlüsse im Gutswein- und Ortsweinbereich nur Schraubverschluss mit einer dichten Einlage. Das heißt, die ist auch sehr sicher, was Auslaufen betrifft, was Sauerstoffeintritt betrifft. Und ist natürlich ein Qualitätsgarant. Bei den Lagenweinen wiederum, da geht es mehr um das Emotionale, um die Wertigkeit. Da haben wir Kork und Wachs. Da muss man aber sagen, klar, man hat zwar den höherwertigen Verschluss, teuren Verschluss, aber der hat den Nachteil, dass man dann ab und zu einen Kork hat oder was Bitteres oder hat doch mal einen Luftgeschmack. Und es ist dann schade um eine Flasche, die halt fast 25 Euro kostet.
Ja, da bin ich absolut bei Ihnen. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir an der Stelle auf jeden Fall mal die Weißweinprobe ab und wir gehen doch dann mal zum Rotwein. Was schlagen Sie vor, was wir jetzt probieren?
Pinot Noir, da wir nur Pinot Noir haben. Also, bei uns typisch sind natürlich, wie gesagt, die Burgunder. Das heißt, wir haben als rote Rebsorte den Spätburgunder geplant. Für nächstes Jahr haben wir noch Syrah. Aber das ist alles Zukunftsmusik.
Aber bitte machen, weil ich liebe Syrah.
Ja, aber eher dann würzig ausgebaut. Ja,
perfekt.
Das wird wahrscheinlich so werden. Aber Pinot Noir, ein schöner Vertreter der Burgunder-Familie. Und bei uns war das immer noch so ein bisschen ein Stiefkind, der Rotwein, über Jahre. Wir haben aber jetzt mittlerweile in den nächsten Jahrgängen unseren Stil gefunden. Das heißt, nicht so viel Alkohol. Wir reden über maximal 13,5 beim Pinot Noir. Ganze Trauben, die mitvergoren werden. Das heißt, man hat etwas kühlere Stilistik und etwas mehr Würze. Und es braucht auch gar nicht der starke, kräftige Rotwein zu sein, weil Spätburgunder ist von Haus aus eher leicht filigran und nicht der typische schwere Rotwein.
Das stimmt. Also ich habe mir jetzt probiert, nachdem ich natürlich mal die Farbe erstmal geschaut habe, der ist ja sehr transparent, das wie ein Pinot Noir halt ist, aber hat eine schöne Farbe. Ja. Und in der Nase schon ein wirklich typischer Vertreter, finde ich. Ich bin jetzt nicht so der riesen Pinot Noir-Fan, aber nach dem ersten Schluck muss ich sagen, das wäre ein Pinot Noir, wo ich mir auch ein Fläschchen zum Essen vorstellen kann oder einfach auch zu einem guten Buch.
Genau, also es ist nicht unkompliziert zu trinken, trotzdem mit Anspruch. Man hat schöne dunkle Beerenfrüchte, Kirsche, bisschen Cassis, auch bisschen so das Grüne an der Würze. In der Farbe, wie gesagt, ein leichtes Kaminrot, aber das ist auch durchaus typisch beim Spätburgunder und beim Pinot Noir. Und insofern, jetzt haben wir es heute relativ warm, den leicht gekühlt, idealer Rotwein.
So wie er jetzt da im Glas steht, genau, das finde ich toll. Und also ich finde, der hat auch, Tina, vor allem so diese typischen Mandelnoten und vor allem auch diese Trüffelaromen, diesen Waldboden da. Das finde ich sehr schön und deutliche Tannine, das fand ich jetzt überraschend, das finde ich immer überraschend, wenn die Farbe nicht so ist. Also wenn die Farbe nicht so schwer aussieht, dann würde man das eher erwarten. Bei dem Wein jetzt hätte ich das nicht unbedingt so erwartet, aber ich finde es sehr angenehm. Also es sind sehr strukturierte Tannine und deshalb finde ich den Wein auch wirklich als Essensbegleiter eine sehr gute Wahl.
Man hat natürlich auch hier eine Spontangärung bei den Rotweinen. Jetzt bei dem Jahrgang leider noch nicht, aber trotzdem geht es bei uns alles Richtung Spontangärung. Und das heißt, man hat auch die längere Extraktion. Bei uns fängt es an mit einer Kühlung, mit Trockeneis, also eine sogenannte Kaltmazeration. Dadurch hat man so ein bisschen die Erdbeere, Himbeere, ein bisschen mehr. Und dann geht es langsam in die Gärung. Und es ist nicht zu schnell und auch nicht zu warm. Und dadurch hat man schöne, kühle Stilistik.
Ich habe jetzt vorher gehört, bei den anderen Gästen, die da was ausprobiert haben, dass sie ja auch alkoholfreie Varianten haben. Was mich jetzt noch interessiert ist, wenn jetzt jemand ein Problem mit Histamin hat, so wie ich beispielsweise, gibt es bei Ihnen im Angebot einen Wein, wo man sagen kann, der könnte verträglich sein, man muss da sehr aufpassen, man darf nie sagen, man kann auf jeden Fall, man kann ja auch nicht sagen histaminfrei, sondern kann maximal histaminarm sein, der Wein, das weiß ich, aber haben Sie da was in Ihrem Portfolio?
Also ganz auskennen tue ich mich in dem Thema nicht, muss ich ehrlich sein. Es gibt natürlich Weine, die werden auf Histamin kontrolliert, das heißt, wenn man das draufschreibt, histaminarm oder möglichst wenig Histamin, dann stimmt es auch, weil das ist dann garantiert. Grundsätzlich würde ich sagen, die Weißweine haben immer relativ wenig Histamin und vielleicht eher die gereiften Weine haben mehr Histamin. Also durch die Reifung, weil das Protein muss ja erstmal entstehen. Mhm. Und was ich noch wahrscheinlich denke, dass es auch mit der Qualität des Leseguts zusammenhängt. Das heißt, wenn man ein faules Jahr hat, was wir jetzt aber in den letzten Jahren nicht mehr so hatten, dann muss man eher sagen, dass mehr Histamin im Wein sein wird. Aber wenn man gut ausgebaute Weine hat, Sie können ja sagen, ob Sie es gut vertragen haben heute.
Gut, mit dem Mini-Probierschluck kann ich es am Ende noch nicht sagen. Aber jedenfalls werde ich mir eine Flasche Muscateller mitnehmen. Das weiß ich jetzt schon. Und das sage ich Ihnen dann, ob ich das vertragen habe oder nicht.
Ja, gerne, gerne. Und wie gesagt, also wir arbeiten sehr genau im Weinberg und bei der Lese. Das heißt, es kommt nur gesundes Lesegut in den Eimer. Das ist A und O, gerade für die Spontangärung, dass die sauber abläuft. Deswegen, wir kommen gut zurecht.
Also spätestens, wenn der erste Syrah-Jahrgang in der Flasche ist, werden wir wieder da sein.
Apropos Spontangärung, ich mache mal einen kleinen Schwenk, weil gerade ist zu dem Verkaufsstand hier im Hof die Julia Noll dazu gestoßen. Und die hatte ja 2023/24 ein ganz besonderes Amt inne. Hallo, Julia Null.
Hallo, vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf.
Sehr gerne. Vielleicht können Sie mal sagen, welches Amt es war und was man da so macht in diesem Amt.
Ja, also ich war 2023/24 Badische Weinkönigin. Das geht immer ein Jahr von Juli bis Juli vom Freiburger Weinfest, wo man nach der Wahl dann auch das Weinfest eröffnen darf, bis das Jahr drauf. Und in dem Jahr durfte ich vor allem für den badischen Wein eintreten, das heißt für alle Winzer, für die Weine, die erzeugt werden. Und nicht nur in Baden, sondern deutschlandweit und auch in den USA reisen und die Weine vertreten und präsentieren auch.
Wow, was haben Sie denn da in den USA kennengelernt an Weinen? Wo waren Sie da?
Tatsächlich waren wir in Chicago, gar nicht unbedingt, um dort den Wein kennenzulernen, sondern also wir hatten viele badische Weine dabei, aber auch Weine von der Mosel und von der Nahe, um die Weine dort den Leuten näher zu bringen und auch vorzustellen. Das heißt, wir haben eigentlich jeden Tag 1 bis 2 Weinproben gehalten oder waren in Liquor Stores, wo wir dann die Weine vorgestellt haben und so gerade hier die Region ein bisschen zeigen konnten, auch mit Präsentationen.
Das heißt, Sie waren also viel unterwegs, haben viel Neues entdeckt und kennengelernt. Gibt es irgendwie so ein Highlight, wo Sie sagen, in dem Jahr war das mein besonderes Highlight? Deshalb hat es sich gelohnt, badische Weinkönigin zu sein.
Ich glaube, da gibt's so unfassbar viele Highlights, die man hat. Aber einfach für mich war es immer der Austausch mit den Winzern und mit den Konsumenten, zu sehen, okay, wie viel Liebe und wie viel Herzblut steckt eigentlich in so einer Flasche Wein und was wird überhaupt dann angesehen beim Kunden, beim Konsumenten, wie geschätzt es auch wird, die Weine, die hier erzeugt werden. Und dass man auch bereit ist, für eine Flasche Wein einen entsprechenden Preis zu zahlen, wenn man weiß, was auch alles dahinter steckt und wie viel Arbeit auch da drin steckt.
Ja, und was denken Sie, wie geht da die Entwicklung weiter? Weil bisher war es ja leider oft so, in Deutschland zumindest weiß ich das, dass da viel Wein im Supermarkt gekauft wird, weil er da einfach günstig ist. Glauben Sie, dass da jetzt so ein Umdenken stattfindet, auch bei der neuen, also bei der jungen Generation?
Also grundsätzlich ist halt einfach der Discounter LEH der Hauptabsatzmarkt für Wein oder wo auch viel eingekauft wird. Wir als Weingüter zählen eigentlich in dem Sinn sogar schon als Premium-Produzenten oder Verkäufer. Deswegen hoffen wir tatsächlich sehr, dass es einfach mehr Umdenken gibt. Es wird allgemein mehr, also weniger Wein konsumiert, gerade die jüngere Generation trinkt weniger. Das zeigt sich auch in den Zahlen, die stetig sinken. Wir hoffen einfach, dass dann der Konsum bewusster wird. Und das sieht man aber auch, dass viele junge Leute bewusst Wein konsumieren oder Wein kaufen und dann hoffentlich dahingehend auch eher bei den Winzern direkt kaufen.
Und was machen Sie dann für Veranstaltungen, dass die Leute die Gelegenheit haben, bei Ihnen direkt zu verkosten und natürlich dann auch einzukaufen? Also jetzt hier gerade heute, wo wir da sind, da ist ja die Markgräfler Weinpromenade, wo man eben bei vielen Winzern vorbeischauen kann. Aber Sie machen ja bestimmt auch unabhängig davon auch noch andere Veranstaltungen.
Genau, also es ist immer schön, wenn man die Synergien nutzen kann mit den anderen Weingütern zusammen, so wie heute, wo man wirklich das gesamte Markgräflerland, alle Mitgliedsbetriebe da sozusagen mit dabei sind, 35 Betriebe sind es, Tag der offenen Weingüter, wo man auch unsere Weine probieren kann. Aber wir haben übers Jahr verteilt 5 oder 6 Veranstaltungen, also auch wirklich große Veranstaltungen, die wir auch unseren Kunden bieten, um uns selbst kennenzulernen, vielleicht auch unsere Keller mal zu sehen und die Weine probieren zu können. Da haben wir Anfang Juli, am 12. Juli haben wir dort unser Pop-Up-Festival in den Weinbergen, wo wir ganz, also es sind auch wirklich verschiedene Stilistiken tatsächlich unsere Veranstaltungen. Da haben wir entspannte Atmosphäre, Liegestühle, Picknickdecken, DJ. Im Herbst haben wir dann hier auf dem Weingut wieder ganz gediegen ein Zwiebelkuchenfest, unser Herbstfest. Da kann man einfach nicht nur den Wein probieren und uns kennenlernen, sondern auch die Kulinarik dazu genießen.
Ja, Kulinarik ist das Stichwort tatsächlich. Wir waren ja schon bei Ihnen im Laden drin, weil es gibt ja hier bei Ihnen nicht nur Wein zu kaufen, sondern eben auch noch viel mehr, unter anderem Spargel. Und ja, den werden wir natürlich jetzt auch mitnehmen entsprechend. Sie haben ihn ja netterweise schon zurückgelegt ins Kühlfach, weil ja hier doch durchaus einige Passanten, Wanderer, Kunden herkommen und immer wieder was mitnehmen. Da sind wir ganz froh. Also das natürlich auch für dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, nochmal ein richtig guter Tipp. Was gibt's aber außer Spargel auch noch dort bei Ihnen im Hofladen?
Ja, also wir produzieren ja Spargel seit über 20 Jahren im Familiengeschäft hier, zusätzlich zum Weinbau und der Weinherstellung, und haben einen kleinen Hofladen drumherum aufgebaut, wo wir einfach regionale Produkte mitverkaufen, Erdbeeren, Kartoffeln, auch Eis, das hier in Freiburg in der Region erzeugt wird oder produziert wird, und uns da einfach so ein schönes Vollsortiment bieten können.
Ja, das ist doch perfekt. Schöner Ausflug, eine gute Weinprobe und dann den Rest fürs Abendessen mitnehmen. Tolle Kombi.
Und wenn man sich jetzt mal vorab über Ihr Weingut und Ihr Angebot informieren möchte, wo findet man Sie da im Internet?
Man findet uns eigentlich auf allen gängigen Plattformen, also mit unserer Webseite www.weingut-noll.de, aber auch auf Instagram unter Weingut Noll und Facebook Weingut Noll findet man alle unsere News und was gerade so ansteht, was die Saison macht, die Spargelsaison oder auch der Wein, die Veranstaltung, kriegt man eigentlich alles auf allen Kanälen mit.
Ja, dann herzlichen Dank auch Ihnen noch, dass Sie noch kurz Zeit gefunden haben an diesem busy Tag. Apropos busy, da fällt mir ein, Sie waren ja in den USA. Hör mal in die Folgen rein, die wir vor 5-6 Jahren gemacht haben über das Weingebiet in Virginia, um Charlottesville. Da findest du Syrah, da findest du Viognier, ganz spannende Geschichten. Aber das soll natürlich nicht davon ablenken, wir sind jetzt hier im Markgräflerland und hier findest du beim Weingut Noll richtig gute Weine, richtig qualitativ hochwertige, geschmacklich sehr interessante Weine. Und ja, damit vielen Dank nochmal für die netten Infos und viel Spaß noch bei dem heutigen Festtag und natürlich viel Erfolg für die Zukunft.
Vielen Dank, wir haben uns sehr gefreut.
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.